Liebe Gemeinde, der Kirchenkalender gibt als Predigttext für heute ein Wort des Propheten Amos vor. Ein etwa 2800 Jahre altes Gerichtswort über das Volk Israel. Eine Zumutung für mich und für euch, habe ich so gedacht, als ich dann den Text gelesen habe. Das war meine erste Reaktion. Ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht, ob ich diesen Vorschlag nun tatsächlich folge heute Morgen oder nicht. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zwei will ich zumindest nennen. Eine Predigt über ein Gerichtswort über Israel, während Israel im Krieg gegen die Terrorgruppe Hamas und der Hamas-Verbündeten im Libanon, in Syrien, im Jemen, im Irak, im Iran steht, ist das wirklich passend, angemessen? Und dazu für mich noch schwerwiegender, ein Gerichtswort über Israel zum Predigtthema machen von einer deutschen Kanzel aus. Und das bei unserer Vergangenheit der entsetzlichen, gotteslästerlichen Versündigung am Volk Israel durch unsere Vorväter. Wie soll ich bei diesen Voraussetzungen verantwortlich und sinnvoll über diesen alten Prophetentext predigen können? Ich glaube, es kann nur so funktionieren. Ich versuche, den Text, das Wort Gottes selbst zum Sprechen zu bringen, so dass es zuallererst zu uns selbst spricht. Und ich tue es aus dem Verständnis des Juden und Christen Paulus heraus, der im Neuen Testament erklärt hat, dass die Kirche, die Christenheit, das Volk Israel als Volk Gottes nicht abgelöst, nicht ersetzt hat, sondern wir sind aufgepfropft, quasi eingepflanzt worden auf den Stamm des Volkes Gottes. So hat Paulus das mal erklärt. Wir haben Anteil bekommen an dem Segen, der Abraham verheißen wurde, in dir und deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Völker. Unser Heil kommt von den Juden, von Jesus Christus. Der vorgesehene Predigttext umfasst eigentlich nur die Verse 21 bis 24 aus dem fünften Kapitel des Buches Amos. Ich will noch weitere Teile vorlesen. Es dauert etwas länger, aber ich glaube, es ist zum Verständnis wichtig. Jetzt können wir den Text aufrufen und dann beginne ich zu lesen aus Amos Kapitel 5, die Verse 1 bis 7 und dann weiter ab Vers 11. Höret ihr vom Hause Israel dieses Wort, denn ich muss dies Klagelied über euch anstimmen. Die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Denn so spricht Gott der Herr, die Stadt, aus der 1000 zum Kampf ausziehen, soll nur 100 übrig behalten und aus der 100 ausziehen, die soll nur 10 übrig behalten im Hause Israel. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet nicht Bethel und kommt nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beersheba, denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden und Bethel wird zunichte werden. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann, zu Bethel. Die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Jetzt weiter ab Vers 11. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, So sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Suchet das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben könnt. So wird der Herr Gott Zebaoth bei euch sein, wie ihr rühmt. Hasset das Böse und liebet das Gute, richtet das Recht auf im Tor, vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig bleiben. Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Herr: Es wird in allen Gassen Wehklagen sein, und auf allen Straßen wird man sagen: Wehe, wehe. Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann. In allen Weinbergen wird Wehklagen sein, denn ich will unter euch fahren, spricht der Herr. Weh denen, die des Herrn Tag herbeiwünschen, was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Und jetzt kommen die eigentlichen Verse, die für heute vorgegeben sind. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Danke, dass ihr geduldig zugehört habt. Liebe Gemeinde, es werden nur wenige Monate gewesen sein, die der Prophet Amos im Nordreich verbracht hat. Er selber kommt ja aus dem Südreich, Juda, aus der Stadt Tekoa. Er ist dorthin gekommen, weil Gott ihm den Auftrag dazu gegeben hat. Der lebendige Gott, so beschreibt er das, ist über ihn gekommen. Mit einem göttlichen Auftrag und mit einem göttlichen Spruch hat er ihn ausgerüstet. Und zu Beginn des Kapitels, das wir eben miteinander gelesen haben, hören wir Amos fast wie einen Marktschreier fürchterliche Wehrufe über Israel anstimmen. Wahrscheinlich hat sich Amos mitten auf den Marktplatz einer großen Stadt gestellt und dann ging es los. Heu, 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 so heißt das auf Hebräisch. Die Worte, die wir übersetzen mit Wehe, Wehe, Wehe. Dieser Ruf ist im alten Israel der Ruf der Totenklage, der in den Trauerhäusern angestimmt wird, wenn jemand verstorben ist. Ertönt dieser Ruf in der Öffentlichkeit, auf der Straße oder auf dem Marktplatz, dann muss eine bekannte Persönlichkeit verstorben sein. Und eine solche öffentliche Totenklage stimmt nun also der Prophet Amos hier an. Und klar, die Leute kommen auf ihn zugestürzt und fragen ganz erschüttert: Was ist denn Schlimmes passiert? Für wen hältst du die Totenklage? Wer ist umgekommen? Und der Prophet Amos antwortet: die Jungfrau Maria ist gefallen, so dass sie nicht mehr aufstehen wird. Ist nicht so ohne weiteres verständlich, was der Amos, die Jungfrau, habe ich Maria gesagt? Ja, gut, gut, dass ihr aufpasst. Die Jungfrau Israel ist gefallen. Okay. Gleich die Gelegenheit, einmal die Nase zu putzen. So. Die Jungfrau Israel ist gefallen. Was wir dazu wissen müssen, ist, dass das ein Begriff ist aus der Liebessprache Gottes im Umgang mit seinem auserwählten Volk. Ja, es gibt der Bibel tatsächlich eine Liebessprache Gottes, so wie wir das aus der vertrauten Beziehung von zwei Menschen kennen, die einander lieben. Jungfrau Israel, wenn Gott so redet, will er sagen, Israel, du bist meine Geliebte, meine Freundin, mein Schatz, du bist meine Auserwählte, meine Braut. Und nun, die Jungfrau Israel ist gefallen, tot. Heu, heu, wehe, wehe. Soweit ist uns diese Szene dann also verständlich. Allerdings muss Amos für die Menschen mit seiner Botschaft damals irgendwie völlig daneben gewesen sein. Sie müssen ihn für verrückt gehalten haben. Der Prophet spricht vom Tod, vom Todesfall des Volkes Israel. Aber das in einer Situation, wo das Leben im Volk Israel geblüht und pulsiert hat. Selten ist es Israel in der Geschichte so gut gegangen wie in jenen Tagen um das Jahr 760 vor Christus. Es war die Zeit Jerobeams des Zweiten. In kriegerischen Auseinandersetzungen hatte Israel Land dazu gewonnen, die Grenzen waren sicher, es herrschte Hochkonjunktur im Land, der Handel hat geblüht, nicht nur der interne, auch der Handel mit den anderen Ländern. Es gab hohe Bautätigkeiten, sogar neue Musik kommt auf, selbst der Gottesdienst im Land erlebte einen Aufschwung. Rauschende Feste wurden gefeiert in der Gemeinde. Zu Hause feiert man vor allem berauschende Feste. Die Leute müssen Amos für einen armen Irren gehalten haben, für einen religiösen Fanatiker. Und deshalb attackieren sie ihn auch. Der Herr hat sich aufgemacht. Jawohl, Amos, um uns zu helfen und zu segnen, so wird es sein, wenn der Tag des Herrn sich uns naht. Diese beiden Begriffe, Gott macht sich auf und der Tag des Herrn, waren in Israel feststehende Redewendungen, die eigentlich bedeuten, Gott kommt euch zur Hilfe. Herr, mache dich auf, um mir zu helfen, eile herbei, so wird es häufig in den Psalmen gesungen. Und der Tag des Herrn ist immer ein Tag der Errettung von den Feinden, also ein Glücks- und ein Segenstag für Israel. Den Tag des Herrn, etwas Besseres konnte man sich gar nicht herbei wünschen. Und nun der Prophet, wehe, heu. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll er euch? Denn der Tag des Herrn ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Was der Amos dann so beschreibt, ist eine ganz bittere Szene. Da ist gerade jemand der Todesgefahr entkommen und dann läuft er schon in die nächste hinein. Dann rettet er sich abermals in ein naheliegendes Haus und dann lehnt er sich quasi an die Wand und ist froh, dass er der Gefahr entkommen ist und dann wird er von der Schlange gebissen. Wehe, heu. So will der Prophet das Volk aus seiner scheinbaren Sicherheit aufschrecken. einer tödlichen Sicherheit. Vers 16, darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Herr, es wird in allen Gassen Wehklagen sein und auf allen Straßen wird man sagen, wehe, wehe. Der Prophet sagt, jetzt haltet ihr mich vielleicht für einen religiösen Spinner, für einen armen Irren, wenn ich die Totenklage über das Volk, das Land anstimme. Aber es wird die Zeit kommen, wo es vorbei sein wird mit den Gartenpartys und dem, was ihr für das süße Leben haltet, la dolce vita. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Das ist die Botschaft des Amos damals und sie ist im Jahr 722 vor Christus eingetroffen. Die spannende Frage lautet nun, warum redet der Prophet so? Welche Gründe haben dazu geführt, dass er diese Gerichtsbotschaft ausrichten musste? Wenn ihr den Propheten Amos ein wenig kennt und dazu auch die Botschaft vieler anderer alttestamentlicher Propheten, dann habt ihr zumindest eine Ahnung von den drei Vergehen, den drei Hauptsünden, die das Gericht Gottes nach sich ziehen. Das erste, was wir aus dem Buch Amos erfahren, ist, dass die Geld- und Konsumbesessenheit auf Kosten der Armen beklagt, angeklagt wird. Der Prophet Amos spricht von teuren Häusern, edlen Weinen, feinen Weinbergen, einem schicken Lebensstil und alles, was sonst noch so dazugehören mag. Redet der Amos nur für damals oder auch für heute? Ich meine, dass die Grenze hier verschwimmt. Es gibt in unserem Land fast nur noch ein Thema, so empfinde ich das manchmal, es geht um Geld. Geld und nochmal Geld. Unser gesamtes Leben scheint von diesen Götzen infiziert zu sein. Alles, was wir zum Leben brauchen und was unser Leben lebenswert macht, hat für unzählige Menschen schlicht zu tun mit Geld. Darum, je mehr davon, umso besser. Und ja, nicht teilen. Geld, nach meinem, sag mal, prophetischen Verständnis, ausgehend von unserem Text, ist auch die wichtigste Triebfeder für Fremdenfeindlichkeit. Man will nicht für die anderen mitblechen. Und mancher ist sich nicht zu blöd und zu geistlos zu sagen, deutsches Geld für deutsche Zwecke und was es da sonst noch für Parolen gibt. Wer das Buch Amos liest, wird merken, dass Amos als zweites eine gerechte Rechtsprechung einklagt. Und das ist das zweite große Vergehen. Eine korrupte Justiz. Recht sprechen ist eine heilige Sache bei Gott. Wo Gott ist, da ist Recht. Und wo das Recht ist, da ist Leben. Unser Gott ist ein Gott, der das Recht liebt. Weil das Recht die Sache der Armen und Fremden, der Witwen und Waisen schützt. Schützt gegenüber denen, die das Recht der Armen und Fremden, der Witwen und Waisen beugen wollen, mit ihrem Geld und mit ihrer Macht. Es ist immer schon die Justiz gewesen, mit der eine menschenfreundliche Gesellschaft beginnt oder aufhört, je nachdem. Wenn ihr wissen wollt, wie es aus prophetischer, aus biblischer Sicht um die Führung eines Landes steht, dann schaut euch besonders die Justiz an. Und als drittes nennt Amos den Gottesdienst. Wow, wer hätte das gedacht? Vers 21. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht mehr riechen. Luther, Übersetzung, Hoffnung für alle, übersetzt folgendermaßen: Gott sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Dabei waren die Gottesdienste damals vielleicht schöner, als man sie sich gar nicht vorstellen konnte. Allerdings, beklagt Amos im Namen Gottes, hatte der Gottesdienst nichts mit dem Alltag zu tun. Das alltägliche Leben hatte im Gottesdienst nichts zu suchen. Geldbesessenheit als Thema im Gottesdienst, no way, keine Möglichkeit. Über Geld spricht man nicht, schon gar nicht im Gottesdienst. Maßloses Leben, zügelloses Leben, kein Thema im Gottesdienst. Armut und Reichtum, wir reichen Christen und die hungernde Welt, bitte nicht im Gottesdienst. Politik gehört doch nicht auf die Kanzel. Ein Gottesdienst, wie sich ihn auch heute noch manche, vielleicht viele wünschen, chemisch gereinigt von allen Alltags- und Gesellschaftsfragen. Endlich hat man doch mal seine wohlverdiente Ruhe und man kann dem lieben Gott schöne Lieder singen. Mir wird ganz mulmig, wenn ich das so sage. Ich sage es ja auch zu mir und zu euch. Liebe Gemeinde, ich habe euch, uns manches zugemutet bis hierhin. Was sollen wir nun machen? Was sollen wir tun? Bin überzeugt, dass das Wort Gottes, das Gott selbst, uns heute nicht mit so einem diffusen, schlechten Gewissen zurücklassen will. Und darum will ich das, was Amos bis hierhin als Zumutung gesagt hat, nun auch noch einmal als Ermutigung weitersagen. Und dazu lese ich gleich ein weiteres Prophetenwort aus Jesaja 58. Da steht eigentlich dasselbe wie bei Amos, nur positiv. Frohe, gute Botschaft, eine wunderbare, großartige Lebensbotschaft. So wie bei Amos Unrecht und Habgier Tod und Gericht nach sich ziehen, so heißt es bei Jesaja, Recht und Erbarmen bringen in einem Volk Leben, Heilung und Erweckung hervor. Steht der Text schon vorne? Ich schlage vor, dass wir den Text zusammen lesen und vielleicht hilft es der Aufmerksamkeit, der Konzentration, wenn ihr dazu aufsteht. Ich muss noch kurz aufschlagen. Jesaja, die Verse 58, die Verse 6 bis 11. Wir lesen, das aber ist ein Fasten, ihr dürft gerne mitlesen. So, danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ja, genau, ich habe eine andere Luther-Übersetzung. Also, dann lasst uns mal zusammen lesen. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Setzt euch gerne wieder hin. Ich möchte dieses Prophetenwort erst einmal auf unser persönliches Leben beziehen. Liebe Schwestern und Brüder, durch Hinwendung und Hingabe zu den Hilfsbedürftigen wird uns selbst geholfen. Wir erfahren innere Heilung. Wir leiden an so vielen Krankheiten, auch wir Frommen, an kranker Eitelkeit, Stolz, Selbstbezogenheit, an Formen von Einsamkeit und Depression, an Angst, an Arbeitswut oder Phlegma, bis hin zu vielen körperlichen Beschwerden. Und Jesaja sagt uns im Auftrag Gottes, brich dem Hungrigen dein Brot und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Liebe Gemeinde, wie vielen Menschenkindern, auch frommen Menschenkindern, wäre in ihrer Eitelkeit, in ihrer Selbstbezogenheit geholfen, wenn sie aufhören könnten, immer nur sich selbst zum Thema zu machen. Wie vielen Einsamen und von Depression angefochtenen wäre geholfen, sie würden einen Menschen in ihrer Umgebung entdecken, der ihre Hilfe braucht und um den sie sich kümmern können. Und wäre nicht auch dem Arbeitswütigen wie dem Faulen gleichermaßen geholfen, wenn er von sich wegsehen könnte, hin zu seinem hilfsbedürftigen Mitmenschen. Ja, wir dürfen das Prophetenwort sogar als Verheißung für unsere körperlichen Krankheiten hören. Brich dem Hungrigen dein Brot und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und noch mehr wird dem Volk Gottes verheißen, eine Lebensquelle wird beginnen in uns und unter uns zu sprudeln, wenn wir Gott suchen und nach seinen Geboten. Unser öde und trocken gewordenes Leben wird ein Ende haben, Lebensquellen werden aufbrechen, dass wir nur staunen können. Was für ein Bild, das Jesaja hier schildert. Ihr werdet sein wie ein bewässerter Garten. Und eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Jesus Christus, indem wir das Ja zu allen Verheißungen Gottes haben, nicht das Ja zu allen unseren Wünschen, aber das Ja zu allen Verheißungen Gottes, Dieser Jesus hat es im Gleichnis vom Weltgericht so gesagt: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einer meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Amen.